Irrenhaus Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger.
Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden.
Wenn das ein Schiri ist, weiß nicht, Digga. Soll der Cornflakes 10 gehen, aber.
Haben wir schon noch wieder.
Bringen wir hier keine Leistung, sind wir hier die Folge?
Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes sind wir jetzt gescheitert.
Hallo und herzlich willkommen zurück, liebste Hörerinnen und Hörer, zu Irrenhaus Unterhaus, dem immer noch besten Fußballpodcast für die zweite und dritte Liga. Da lehne ich mich jetzt einfach mal so weit raus aus dem Fenster. Von und mit Fums, wir sind zurück aus der ultra kurzen Sommerpause, wie letztes Jahr eigentlich auch schon.
Ja.
Die dritte Staffel, sie geht an den Start. Und mit von der Partie und auch immer noch in Übersee in Chicago. Da geht mir noch glatt die Stimme aus.
Ich wollte gerade sagen.
Ist Ole Jonathan Gömmel. Man hört ihn schon
ja.
Im Hintergrund.
Don't call it a comeback. Wir sind wieder hier. Lange wurde gemunkelt. Machen Sie weiter, machen Sie nicht weiter. Wir haben uns am Ende dazu entschieden, auch nach Rücksprache mit unseren Anwälten. Wir machen weiter. Das Ganze ist zu lukrativ, um das hier abzublasen. Deswegen
ja,
auch jetzt wieder eine neue Saison, Irrenhaus Unterhaus 22/23. Wir sind dabei, genau. Ich bin noch in Chicago, tatsächlich aber beim ersten Spieltag, dann pünktlich zum ersten Spieltag der zweiten Liga, wieder zurück in Schland.
Ich fliege
am
das
Donnerstag.
Gehört.
Ja, am Donnerstag geht's wieder nach Hause, dann sind hier meine 4 Monate um. Und dann beginnt wieder der Ernst des Lebens, der Ernst der zweiten Liga. Bin auch direkt in der zweiten Woche, am zweiten Spieltag schon bei einem Spiel, nämlich Hansa gegen HSV. Auswärtsblockkarten. Das ist was, wa?
Ja, das ist was. Also HSV Hansa dann ja wohl eher.
Ja. Ich sag immer Hansa als erstes.
Ja, aber es ist doch... Ja, das ist doch schön, ja. Und es ist vor allem auch wunderschön, mal wieder deine Stimme zu hören, weil wir haben uns ja tatsächlich seit der letzten Folge auch nicht mehr gesprochen, also hin und wieder mal geschrieben. Das wissen ja nur die wenigsten. Wir machen es ja eigentlich nur, wir raufen uns nur zusammen für den Podcast. Privat verstehen wir uns ja eigentlich gar nicht.
Wir minimieren den Kontakt außerhalb dieser Folgen, damit wir dann halt unter größten Anstrengungen so tun können, dass wir den anderen mögen.
Ja, genau.
Und deswegen, also...
Und es ist ja einfach zu lukrativ, das hast du
genau,
ja schon gesagt.
Richtig. Es ist eigentlich nur noch eine Business-Freundschaft und kommt mir auch ganz recht, dass du jetzt in Berlin wohnst, sodass ich erstmal Hamburg für mich habe und dann nicht halt zwei Platzhirsche wieder in derselben Stadt sind. Also das ist auf jeden Fall gut. Du machst gerade etwas sehr Interessantes, wahrscheinlich auch für unsere Hörer. Du bist der neue Praktikant, der neue Gaga-Praktikant bei 11 Freunde. Sag mal, wie ist es da? Schiebt es
ja,
sich an
geil,
oder musst du nur Kaffee kochen oder wie sieht es aus?
Nee, es schiebt mich an. Also ich kann es ruhig so formulieren. Man wird da direkt eingebunden, als hätte man nie was anderes gemacht.
Großartig.
Ja, also
das auch über die zweite und dritte Liga. Hast du da schon mal was gemacht? Oder?
Ne, es hat sich noch nicht ergeben, aber ich werde trotzdem fleißig eingebunden.
Stimmt überhaupt. Du hast doch so über Oliver Burke, also das ist
immerhin ist ja
fast
Bundesliga.
Das war ja zweite Liga.
Genau.
Werder, über Werders Gaga-Transfers dort berichtet.
Ja, genau. Ich habe Oliver Burks Karriere nochmal ein bisschen aufgedröselt und
ein Star.
Ja. Genau. Dude. Aber es ist interessant. Ich habe heute was über die MLS lustigerweise geschrieben.
Ach was.
Ja, dein
Alltag. Hättest mich mal gegenlesen lassen sollen.
Ja, aber auch nochmal, den Ball muss ich nochmal zurückspielen. Thema MLS und Thema, du machst was Interessantes. Auch du machst natürlich was Interessantes. Einmal natürlich, dass du in Chicago bist, das wissen wir ja. Aber vor Ort hast du auch noch etwas Spaßiges vor dir und wirst mit einer echten Fußballgröße reden. Und das wirst du ja ebenfalls tun für quasi 11 Freunde. Das darf man schon verraten, würde ich sagen. Wer ist der ominöse Spieler, den du da treffen darfst?
Man weiß es nicht. Irrenhaus, Unterhaus, Legende wirklich und auch feuchter Traum von dir gewesen.
Richtig.
Tatsächlich habe ich noch, wenn alles klappt, ein Date mit Rafael Tschichos.
Oh, das ist
ein
Traum.
Der Holstein Kiel, Rot-Weiß Erfurt, 1. FC Köln, Legende, der jetzt ja hier kickt. Und richtig, du hast es schon gesagt, auch ich mache ein bisschen was für 11 Freunde. Und genau, hoffentlich ein Interview mit Rafa, wenn alles klappt, dann am Donnerstag. Ja, als schönes Abschlussgespräch.
Ja, geil.
Also, da wird bestimmt was für dich rausspringen.
Ja, super.
Wenn ich sage, ja. Ich hab einen Freund, der hat schon als Kind in Schichos Bettwäsche geschlafen, dann ist sicherlich da die Zuneigung groß. super. Ja, aber ich muss doch sagen, ich habe ja auch ein bisschen MLS mir hier angeschaut und das ist wirklich vom Niveau her schon sehr nah dran, was wir so, ja, unteres Zweitliganiveau, höheres Drittliganiveau, MLS würde ich sagen.
Ah, echt, ja, ist schon ein Drittliganiveau, kann man vergleichen.
Ja, also es ist wirklich so, dass hier die, natürlich spielen hier Stars, die wirklich mal Rang und Namen hatten, aber die bringen natürlich auch nicht mehr die Leistung, die sie vielleicht vor 5-6 Jahren in Europa gebracht haben und haben natürlich auch um sich herum ein Gerüst, das ja nur so semi funktioniert, also gerade in Chicago, die sind gerade auf dem letzten Platz in ihrer Conference, also da läuft es irgendwie überhaupt nicht gut und es war doch immer etwas harte Kost. Gibt ein paar Leute, wo man so sieht, okay, die packen es vielleicht mal nach Europa, aber ja, auch häufig schüttelt man den Kopf und naja, es war trotzdem ein Erlebnis, ich will es nicht missen hier, die Abende im Fußballstadion, das Essen war sehr gut für Pressevertreter. Also okay. Da auf dieser Ebene kann ich loben. Aber gut, dafür sind wir nicht hier, um darüber zu sprechen. Wir wollen heute beginnen mit der Big Season Preview. Und da die zweite Liga schon beginnt am kommenden Freitag mit dem Spiel Hannover gegen Kaiserslautern, glaube ich.
Ja, richtig.
Haben wir gedacht, reden wir heute über die zweite Liga. Wie auch im letzten Jahr haben wir uns die Ligen aufgeteilt, Hälfte, Hälfte. Jeder, hat sich die Teams angeschaut und dieses Mal haben wir es ein bisschen umstrukturiert. Wir besprechen den Top-Zugang, den schmerzlichsten Abgang und die Prognose. Kleiner Disclaimer davor, ihr wisst, natürlich sind wir nicht für alle der 18 Teams super die Experten. Deswegen müssen wir auch manchmal aus unserer Erinnerung so ein bisschen die Spieleranalysen herauskramen. Also verzeiht uns, wenn wir jetzt nicht genau wissen, wie viel direkte Freistoße Marvin Wanicek in seiner Karriere verwandelt hat. Wir wissen, dass er ein guter Standardschütze ist und so werden wir das auch kommunizieren. Aber ich überlege gerade, wie machen wir das? Wollen wir unten anfangen mit den Aufsteigern oder
also ich hab oben mir hier
oder einfach random durchgehen? Ich weiß nicht, ich habe es mir nämlich nicht geordnet. Ich habe einfach jetzt die Teams, die ich machen sollte.
Ich nämlich auch nicht.
Gut, dann würde ich sagen, werden wir einfach mal so die Liste durchgehen, wie sie bei uns in den Notizen steht, oder?
Ja, genau. Ich habe auch darauf geachtet, dass es so einigermaßen ausgeglichen ist von irgendwie Top-Teams und Low-Teams und irgendwie Aufsteigern und so. Also ich glaube, bei mir sollte es ungefähr hinhauen.
Okay, dann willst du beginnen mit deinem ersten Team?
Ja,
ich würde das kann ich doch direkt mal machen. Spielen und nochmal ein Schlückchen aus meinem Gläschen nehmen.
Ja.
Und ich lausche.
Ja, dann starte ich einfach mal rein mit einem Team, was am Ende der letzten Saison ganz knapp an der fast schon Sensation, will ich nicht nennen, aber an der Überraschung vorbeigeschrammt ist am Bundesliga-Aufstieg. Und zwar SV Darmstadt 98 sah ja lange, lange Zeit sehr gut aus. Auch von uns immer wieder gerade das Sturmduo lobend hervorgehoben. Ging ja auch fast nicht anders. Und jetzt geht's eben los in die Saison danach. Und wir wissen es ja, in den letzten Jahren war es auch häufig so, dass solche Mannschaften im Jahr darauf vielleicht keine Rolle mehr direkt oben gespielt haben. Für manche ging es sogar sehr weit runter. Ja, und gerade heute hat sich ja auch nochmal was getan auf dem Transfermarkt. Top-Zugang ist er jetzt nicht bei mir geworden. Das ist ein anderer geworden. Und zwar Magnus Warming, ein Däne, ausgeliehen vom FC Turin aus der Serie A. Fast ein Landsmann, dachte ich erst auf den ersten Blick, von dem Mann, der heute noch verpflichtet wurde. Das ist nämlich Wilhelmsson, heißt er mit Nachnamen. Vornamen habe ich gerade nicht präsent.
Schwedisches Stürmertalent, ne?
Genau, genau.
Aus Göteborg oder ja, ich habe es davon gelesen.
Ne? Von Göteborg gekommen. Und Wilhelmsson hatte gesagt, er hätte sich bewusst für Darmstadt entschieden. Sehr gut. Nicht im Rausch die Vertragsunterzeichnung durchgeführt, sondern er war noch bei Sinnen. Sehr schön. Nee, das aber Magnus Warming war bis dahin auch so ziemlich die einzige Neuverpflichtung, die Darmstadt gemacht hat. Aber ich meine, jemand vom FC Turin auszuleihen, das klingt ja erstmal schon ganz gut. Jetzt muss man natürlich beachten, dass er letztes Jahr insgesamt nur 5 Spiele in Liga und Pokal gemacht hat in Turin. Also sollte einen da nicht täuschen. Ist ein Linksaußen, hat davor bei Lyngby in der heimischen Superliga noch gespielt. Und ja, auf dem bin ich natürlich gespannt. Leistungsniveau absolut schwer einzuschätzen. Aber ja, das vor dem heutigen Tag so gut wie der einzige
Welche Position genau spielt er?
Links außen, also Außenstürmer.
Ah, ja, okay. Ja. Okay. Da bin ich ja mal gespannt, wer dann da, ja, also wie die Formation dann ist, weil eigentlich war ja immer die Doppelspitze mit Pfeiffer und Tietz und drumherum dann Manu, der da gewirbelt hat, aber okay, vielleicht findet auch eine Systemumstellung statt. Aber ja, gut. Ja, interessanter Mann. Habe ich so noch nicht auf der Rechnung gehabt.
Ja gut, dann mache ich mal weiter mit dem Abgang.
Bitte darum.
Das würde ich sagen, ist vielleicht doch eine relativ eindeutige Sache. Und zwar Tim Skarke, nicht mehr dabei. Immer ein Mann gewesen, der mir auch gefallen hat, wenn er gespielt hat. Der ist ablösefrei zu Union Berlin gegangen. Finde ich, ist auch so ein typischer Union-Transfer. Wieder so ein Zweitligaspieler für wenig bis gar kein Geld. Und nicht nur für Darmstadt hat er in 137 Zweitligaspielen gespielt, sondern auch für Heidenheim. Insgesamt 16 Tore und 11 Vorlagen brachte er zustande. Ja.
Krass, aber was hat dich dazu bewogen, dass du ihn schmerzlicher, den Abgang schmerzlicher einschätzt als den von Pfeiffer?
Ja, mir persönlich hat er einfach immer gut gefallen. Also er ist ein spritziger Außenspieler. Ich würde sagen, im Sturm haben sie ja auch noch mit Philipp Tietz jemanden, der das gut kompensieren kann. Also,
und Seidel ja auch theoretisch.
Genau, Seidel auch. Also sie sind eigentlich zentral vorne, sind sie gut aufgestellt. Und deshalb Pfeiffer ja am Ende der letzten Saison auch nicht mehr der wichtigste Mann in der zentralen offensiven Position. Skarke natürlich jetzt auch nicht. Aber trotzdem, ich würde sagen, um den Sturm mache ich mir eigentlich am wenigsten Sorgen bei Darmstadt.
Okay. Aber dann um die Abwehr oder wo siehst du da, können wir auch gleich mal zu deiner Prognose kommen, weil ich habe es ja vorhin, es hat so ein bisschen durchgeklungen, dass du nicht glaubst, dass Darmstadt nochmal so einen Run hinlegen kann wie vergangene Saison. Also, was sind da so deine Gedanken und woran wird es hapern?
Ja, also ich kann es eigentlich gar nicht so richtig an einem Mannschaftsteil vielleicht festmachen, weil ich habe hier gerade mal das letzte Testspiel, den finalen Test gegen Bayreuth vor mir. Da sieht die Viererkette hinten eigentlich genauso aus wie im letzten Jahr, hat sich wenig verändert. Vorne hat nur Philipp Tietz gespielt als einzige Spitze. Also die Mannschaft ist eigentlich relativ zusammengeblieben. Ich glaube aber, dass sie an so einer Hammersaison wie im letzten Jahr einfach nicht anknüpfen können, weil ich glaube schon, dass sie vielleicht ein bisschen über ihren Möglichkeiten gespielt haben. Obwohl sie ja, wie gesagt, die meisten Spieler jetzt halten können, glaube ich nicht, dass sie wieder ganz oben anklopfen können. Ich sage aber trotzdem oberes Mittelfeld, Platz 6 bis Platz 10 ist am Ende drin.
Okay, ja, das klingt realistisch, denke ich auch. Ich glaube, ich sehe sie ein bisschen weiter oben. Also ich glaube, würde sagen, so mindestens Platz 6. Aber gut, werden wir am Ende dann sehen. Erstmal danke für diese Einschätzung zu den Lilien. Ich glaube, ich fange mal am anderen Ende der Tabelle an und widme mich dem Aufsteiger aus Niedersachsen, Eintracht Braunschweig. Traditionell Braunschweig oder Aufsteiger generell ja immer mit wenig Abgängen. Zugang gab es trotzdem, den man vielleicht erwähnen kann, der erwähnenswert ist, und zwar Fabio Kaufmann, der Stürmer, letztes Jahr bei Karlsruhe gewesen. Never forget seine Saison 1920 war es, glaube ich, mit seinen 14 Treffern und 14 Vorlagen für die Würzburger Kickers. Damals war er der kongeniale Partner an der Seite von Luca Pfeiffer. Also der Mann weiß auf jeden Fall, wo das Tor steht. Hat letztes Jahr allerdings nur 23 Kurzeinsätze für den KSC gehabt. Also die Spielpraxis fehlt, glaube ich, so ein bisschen bei Kaufmann. Natürlich aber ja ein versatiler Offensivspieler, kannst rechts außen einsetzen, aber natürlich auch in der Zentrale. Und sicherlich einer, der die jungen Stürmer mit Lauberbach und Ihorst so ein bisschen unterstützt. Und ja, deswegen mein Top-Zugang. Gibt auch noch Ron Torben Hoffmann, der da fürs Tor gekommen ist und wahrscheinlich Fasic so ein bisschen Konkurrenz macht. Und auch Emanuel Ferrei, der ja letztes Jahr für Dortmund 203. Ganz gut abgeliefert hat. Aber ja, bei mir wurde es am Ende Fabio Kaufmann, weil der mir einfach noch so in gute Erinnerung ist aus unserer allerersten Irrenhaus-Unterhaus-Saison, weil ja, da war der echt krank, ne?
Ja, stimmt. Das dachte ich auch, als ich gelesen habe, genau, dass er wieder am Start ist. Ja, also Kann ich, sehe ich auf jeden Fall ähnlich, also kann ich nachvollziehen.
Ich hatte auch gar nicht so auf der Rechnung, dass er wirklich doch dann eher eine schwache Saison hatte für den KSC letztes Jahr, aber okay, da war dann vielleicht einfach kein Platz im System von Aichner für ihn. Kommen wir zum schmerzlichsten Abgang. Da muss ich sagen, dass es gar nicht so wirklich, dass ich gar nicht wirklich sagen kann, dass es so schmerzlich sein wird für Braunschweig. Der klangvollste Name, der geht, ist Martin Kobylanski. Und der hat auch wirklich in den ersten Spielen der Saison dafür mächtig Wirbel gesorgt im Braunschweiger Mittelfeld. Allerdings war das letzte Spiel, was Kobylanski von Anfang an bestritten hat, im November. Und danach kam er auch nur noch zu Kurzeinsätzen. Sprich, Braunschweig hat eigentlich diesen Aufstieg auch ohne ihn festgemacht, obwohl er natürlich in den Saisons davor Dreh- und Angelpunkt dieser Offensive war. Der wandert ab zu 1860 München und ist natürlich ein Spieler, der von seinen Anlagen her hätte wichtig sein können, da im offensiven Mittelfeld als Ballverteiler und torgefährlicher Zehner. Aber ich denke, dass man das ganz gut kompensieren kann, weil er auch, wie gesagt, schon in den vergangenen Spielen der letzten Saison da keine Probleme aufkam. Und Brian Henning, der ja da zum Beispiel die Rolle im zentralen Mittelfeld immer ein bisschen offensiver interpretiert hat in den letzten Spielen, seine Sache wirklich gut gemacht hat. Also ja, ich würde sagen Kobylanski, aber eigentlich Glück für Braunschweig, dass da nicht wichtigere Leistungsträger weggebrochen sind, bisher zumindest.
Ja, stimmt. Kobylanski, irgendwie eine kleine Rolle nur gespielt. Das weiß ich auch noch in der letzten Saison.
Ich weiß, ich glaube, es gab da auch irgendwie interne Querelen. Also er war auch angeschlagen eine Zeit lang, aber dann gab es da wohl auch mannschaftsintern Probleme. Also vielleicht sogar gut, dass er weggeht, wenn er da in der Kabine doch eher für Unruhe sorgt. Aber
für 1860 natürlich, ja genau.
Ich wollte gerade sagen, da kommen wir
dann, echt weiterhelfen kann.
Kommen wir nächste Woche zu. Also wirklich ein extrem guter Transfer. Prognose, muss ich ganz ehrlich sagen, dieser Kader, den Braunschweig mitbringt in die zweite Liga, schreit förmlich dritte Liga. Also ich glaube, es wird sehr, sehr schwer.
Worte.
Ja, es wird. Ja. Letztes Jahr lag ich auch richtig, dass
Ingolstadt
direkt wieder runtergeht. So, vielleicht dieses Jahr auch. Es wurde noch Saulo Dicali verpflichtet, der vor 2 Jahren mal bei Bochum eine Rolle gespielt hat im Aufstiegsjahr. Mehr wirklich nennenswerte
Neuzugänge. Und auch schon mal bei Braunschweig war, ne?
Stimmt, ja, stimmt. 13, 14 war der, ab 13, 14, ich glaube bis 2017 sogar war der am Start. Also ja, vielleicht Homecoming-King diese Saison. Aber trotzdem wird es schwierig. Klar, Jannis Nicolaou, super Saison gehabt und sicherlich auch zweitligatauglich. Aber ja, ob du es mit Lauberbach, Benny Gürt und Luke Ihorst schaffst, irgendwie notwendige Tore zu schießen und hinten dann mit Jan-Henrik Marx und Anton Donkor zuzumachen, weiß ich nicht. Und deswegen, glaube ich, wird es ganz, ganz eng für Braunschweig. Und es würde mich nicht wundern, wenn wieder Fahrstuhl gefahren wird. Und Braunschweig wieder runtergeht. Drückt natürlich die Daumen, weil mir der Club auch sympathisch ist. Aber im Moment sieht es düster aus. Meiner Meinung nach.
Also sagst du,
man wird ja wohl noch mal seine Meinung sagen.
Ja, genau.
Ja, sage ich.
Auf einen Platz oder eine Range legst du dich nicht fest. Also Platz.
Ja, ich sag mal 17.
17, okay, das ist sehr, sehr festgelegt, sehr schön.
Spezifisch, ja.
Ja, aber kann ich auch unterschreiben, muss ich sagen. Also der Kader, genau, der ist ja auch in großen Teilen noch sehr ähnlich zu dem von letztem Jahr. Wenig irgendwie Veränderung. Und das, was dazu gekommen ist, das klingt auch eher nach dritter Liga und nicht nach zweiter Liga. Also auf dem Papier, ja, können es auf jeden Fall eng werden. Gut, dann kommen wir zu meiner nächsten Mannschaft. Und zwar würde ich mir als nächstes Fortuna Düsseldorf vorknöpfen.
Ah,
und zuerst mal den Top-Zugang ausmachen erstmal. Ist auch wieder gar nicht so schwer, weil nämlich Tanaka, der vorher ausgeliehen war, wurde gekauft. De Weiss wurde ebenfalls gekauft. Dazu noch Ampoma und Kovnatski, die beide von Laien zurückkamen. Bleibt eigentlich nur noch ein echter Neuzugang übrig und das ist Benjamin Böckle vom FC Liefering. Auch wieder ein ziemlich uneinschätzbarer Name. Ist ein Linksverteidiger, der ablösefrei kam. Und ja, auch hier wieder was von dem zu halten ist, keine Ahnung. Finde ich aber sehr spannend. Es gibt Nicolas Gavory, der sich um den Stammplatz wahrscheinlich mit Böckle hinten links duellieren wird. Und im letzten Test Da war es so, gegen Enschede 1-5 verloren übrigens. Da startete Gavuri als Wingback in der Dreierkette. Das könnte vielleicht schon ein kleiner Hinweis sein, dass Böckle da den Kürzeren zieht. Ja. Okay. Aber trotzdem der Top-Neuzugang. Na gut. Abgang, schmerzlichster Abgang, würde ich sagen. Flo Hartherz ist ja auch mittlerweile ein Mann, der schon ja ein bisschen Erfahrung auf dem Buckel hat. Letztes Jahr hat er 20 Spiele noch gemacht für Düsseldorf. Und der geht jetzt ablösefrei nach Israel zu Maccabi Netanya. Das ist, glaube ich, der Verein, der auch schon mal von Lothar Matthäus trainiert wurde. Also, ja.
Große Name. Fußstapfen. Der nächste große Deutsche.
Ja, genau. Ja, und bei der Prognose, da sehe ich Düsseldorf, ehrlich gesagt, den Trend der Rückrunde fortsetzen, den sie da am Ende unter Daniel Thune gesetzt haben. Und ja, ich glaube, dass sie eine gute bis sehr gute Rolle spielen können. Und deshalb auch hier mal lehne ich mich aus dem Fenster und sage, Aufstiegskampf Platz 2-5 ist drin.
Oha. Das ist aber ein bold
Steile Call. These.
Ja. Also ich muss auch sagen, in der letzten Hälfte der Saison, als Thune dann kam, Düsseldorf stabil gewesen, auch von der Anlage immer besser als der Gegner, aber halt auch super oft unentschieden noch kassiert. Also die haben es ist ja nicht so, dass sie jedes Spiel gewonnen haben, die haben ja fast jedes Spiel unentschieden gespielt. Und mir sind da gerade so Spiele in Erinnerung wie das gegen Dresden zum Beispiel, wo man super dominant eine erste Halbzeit gestaltet und 2-0 führt und dann irgendwann am Ende noch oder 1-0 und irgendwann am Ende mit dem Unentschieden nach Hause geht, weil dann so dumme Dinger hinten reinfallen.
Ja. Also, das stellen sie jetzt ab. Sommerpause alles gelernt, haben sie durchgespielt und
ist okay.
Ja, jetzt geht's nur noch nach oben. Nee, ich weiß natürlich, was du meinst. Aber Düsseldorf irgendwie, man muss sagen,
auch
abwarten, ob zum Beispiel Khalid Naray tatsächlich noch wechselt.
Das wollte ich gerade
sagen. Genau, der wird ja die ganze Zeit noch mit PAOK Saloniki in Verbindung gebracht, hat ja auch im letzten Test nicht gespielt, weil er selbst nicht mehr eingesetzt werden wollte, sondern sich auf die Verhandlung beziehungsweise einen anbahnenden Transfer sich konzentrieren wollte. Natürlich auch eine Aussage und Khalid Naray ja eigentlich der wichtigste Mann gewesen in der abgelaufenen Saison. Das könnte natürlich auch nochmal reinhauen, wenn der tatsächlich geht.
Ja.
Andererseits traue ich auch so Leuten wie Shinta Appelkamp zu, dass das vielleicht die Durchbruchssaison wird. Hat ja auch schon...
Ja, weiß ich, sonst hättest du ihn nicht bei Kickbase geholt.
Ja,
ne?
Ganz genau.
Ganz gewaltig overpaid den Jungen. Ja,
für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, bei Kickbase kann man jetzt auch zweite Liga machen und da haben wir uns natürlich nicht lumpen lassen und sind direkt mal eingestiegen. Ja. Naja, auf jeden Fall sind so Leute wie Shinta Appelkamp vielleicht auch bereit quasi zu liefern. Weil ja auch letztes Jahr hat er auch schon nicht wenig gespielt und ja, kann mir vorstellen, dass er da vielleicht auch so einen Khalid Naray mal ein bisschen vergessen machen kann, vielleicht schon.
Okay. Ja, finde ich gut, dass du dich da weit aus dem Fenster lädst. Ich glaube, ich würde eher so zwischen 4 und 7 sagen, da sehe ich die Fortuna. Aber klar, wenn sie das irgendwie abstellen können.
Na gut, das ist ja gar nicht so weit weg von meiner Platzierung.
Ja. Aber du hast ja 2 gesagt, also du siehst ja wirklich im Aufstiegskampf ich dann eher so als Player dahinter.
Ja.
Aber klar, können sie es abstellen, dann sind sie sicherlich ein starkes Team, gerade auch vorne mit den Routiniers, Hennings und Ginczek, die beide auch wissen, wo das Tor steht. Also ja, kann auch genau so nach oben gehen in die Richtung. Ich glaube, wo wir uns einig sind, ist, dass sie underperformed haben in der vergangenen Saison.
Ja.
Also mit dem 10. Platz hat man wirklich nicht unbedingt das gezeigt, was eigentlich in den Jungs drin steckt. Gut, haben wir Düsseldorf abgehakt, gehen wir ein bisschen weiter in den Süden. Ich widme mich dem SVS, der schwarz-weißen Maus der Liga. Muss ganz ehrlich sagen, dass die ganz schön aktiv waren auf dem Transfermarkt. Letztes Jahr Platz 14, also recht wenig mit dem Abstiegskampf zu tun gehabt. Und dieses Jahr soll es vielleicht ein bisschen weiter nach oben gehen. Eine Personalie, die am meisten heraussticht, also die Personalie, ist David Kinzombi. Du kennst ihn ja sicherlich noch aus Kieler Zeiten.
Ja.
Erinnerst dich wahrscheinlich gerne zurück an ihn.
Der Mann, der seine eigene Ablösesumme teilweise bezahlt hat. So macht man sich beliebt.
Ja, genau. Ja. Genau, kam vom HSV, hat er die vergangenen zwei Saisons gespielt. Nicht unbedingt eine Stammkraft, Rotationsspieler, vor allem in der vergangenen Saison. Trotzdem zwei Tore und drei Vorlagen und sogar auch noch ein sehr, sehr wichtiges Tor da kurz vor Schluss der Saison. Aber sicherlich unbestritten ein guter Mann, der auf jeden Fall da im zentralen Mittelfeld die Fäden ziehen kann und ein richtiges Upgrade ist. Also ich glaube, wenn du da Zenga und Tribul auf der 6 hast und Kinsombi da dann so ein bisschen davor, ist das schon echt ein stabiles Mittelfeld. Und hat mich auch ein bisschen gewundert, wie der Transfer zustande kam. Glaube dann doch wahrscheinlich, dass es an seinem Bruder liegt, der dort auch spielt, Christian. Sonst ist das schon echt ein Meisterstück, den danach an den Hartwald zu lotsen.
Ja.
Aber für mich auf jeden Fall Ausrufezeichen gewesen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also hat mich auch gewundert, weil klar war er jetzt nicht irgendwie wichtigster Stammspieler im HSV-Kader, aber er hat doch hin und wieder seine Minuten bekommen. Und vor allem, wenn er gespielt hat, war er ja auch nicht ultra scheiße. Also du hast es gerade gesagt, hin und wieder auch mit wichtigen Akzenten.
Und also, Ja, und es ist jetzt ja auch nicht so, dass er irgendwie jetzt 30 ist oder irgendwie im Karriereherbst, er ist 26, also sicherlich auch noch Raum für Entwicklung, gerade auf seiner Position. Also neuer Zehner für Sandhausen, die Nummer 10 trägt er nämlich. David Kinsombi, ziemlich stabil. Dann auch noch ein anderer Transfer, zwei will ich nochmal kurz anreißen. Einmal Matej Pulkap, Mittelstürmer von Sparta Prag, auch recht treffsicher gewesen dort in der vergangenen Saison. Also der wird da die Spitze so ein bisschen füllen, da ist nämlich ein Loch gerissen worden, auf das ich gleich nochmal zurückkommen werde. Mhm. Also dann mit Kutucu und Esswein und Philipp Ox von Hannover 96 geholt, war ja auch mal ein ziemliches Talent, hat ja auch U21 gespielt, damals auch bei Hoffenheim, glaube ich, ein paar Bundesliga-Einsätze. Also echt stabile Verstärkung da in Sandhausen. Schmerzlichster Abgang, gibt es auch, glaube ich, nur einen, den man da auf jeden Fall erwähnen sollte, das ist Pascal Testroth. Der hat immerhin noch 10 Tore gemacht letzte Saison und eine Vorlage. Anfang der Saison lange draußen gewesen wegen einer Achillesverletzung, aber am Ende wirklich nochmal getroffen. Weiß, wo das Tor steht, ist in die dritte Liga gewechselt zu den Schanzern, sich seine Dienste tatsächlich 700.000 Euro Ablöse kosten lassen haben.
Ja.
Also das ist ja nicht so oft, dass da Ablösesummen gezahlt werden von Drittligisten.
Ja.
Aber, weiß ich nicht, Mediamarkt oder Audi,
Audi wahrscheinlich
gegönnt.
Ne?
Und deswegen Pascal Testroth nächste Saison im Dress der Schanzer. War eine wichtige Anspielstation dort vorne drin, wenn er gespielt hat. Aber natürlich denke ich, dass man das gut kompensieren kann, sei es mit Kutucu, der vielleicht jetzt auch vor einem Leistungssprung steht, oder halt eben mit Pulkrab, der auch erst 25 ist und sicherlich auch einiges auf dem Kasten hat. Ich bin gespannt, wie das wird in Sandhausen, würde mich aber trotzdem nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass sie jetzt safe drin bleiben. Ich sage, die Klasse wird knapp gehalten. Zwischen 12 und 16 ist alles möglich für Sandhausen, aber weiter nach oben geht's nicht.
Ja, also gefühlt so wie immer, da wo sie immer finishen.
So irgendwie. Wie immer.
Ja, sie bleiben drin, aber glänzen tun sie auch nicht.
Genau.
Ja. Alles klar, dann wissen wir Bescheid. Dann gehen wir mal zum nächsten Aufsteiger, 1. FC Magdeburg. In der dritten Liga, in der abgelaufenen Saison, alles kurz und klein geschossen, den Aufstieg frühzeitig durch ein 3-0 gegen Zwickau unter Dach und Fach gebracht. Dazu natürlich den MVP, Baris Artig, der übrigens jetzt in der Vorbereitung noch angeschlagen ist. Also es ist nicht sicher, ob er jetzt am kommenden Wochenende schon direkt spielen kann. Das wäre natürlich ein herber Verlust für Magdeburg. Und wenn man sich mal die Neuzugänge anschaut, habe ich gesehen, viele Neuzugänge. Einzig Malcolm Kakutalua hat Zweitliga-Erfahrung, der ist gekommen. Aber interessantester Mann ist vielleicht Mo El Hankouri. Sagt dir der Name was?
Nee.
Der sagt dir
nicht.
Ja, der ist nämlich gekommen vom FC Groningen. Und du als Eredivisie-Experte dachte ich, vielleicht sagt dir der Name was. Ist
er Holländer?
Ich glaube, ja. Marokko-Holländer. Marokkaner.
Ah, okay.
Mit Holland mit drin. Ja, auf jeden Fall.
Mit Holland mit drin, okay.
Rechtes Mittelfeld, 2017 niederländischer Meister geworden mit Feyenoord Rotterdam. Also auch schon mal Titel. Und letztes Jahr...
Hat er auch Einsätze bekommen, oder?
Weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall hat er letztes Jahr viele Einsätze bekommen bei Groningen. 30 Spiele in der Eredivisie gemacht. Insgesamt 127 Einsätze, also auch schon vor der Saison Einsätze gesammelt. 5 Tore, 13 Vorlagen. Ja, und ich würde sagen...
Das ist ja richtig gut.
Ja, aber ich würde sagen, da bekommt der FCM auf jeden Fall einen erfahrenen Mann. Ist auch noch gar nicht so alt, 25 Jahre alt. Und ja, der könnte schon Führungsspieler werden. So liest sich das für mich.
Wahnsinn.
Ja, Wahnsinn.
Da verliert Frank Wormuth einen wichtigen Mann.
Ja.
Aber gut, für Magdeburg natürlich eine gute Verstärkung. Aber das brauchen sie, glaube ich, auch, um jetzt mal hier überzuleiten zum schmerzlichen Abgang, weil da gab es nämlich einige, ne?
Das stimmt. Allen voran Ex-Kapitän und Abwehrchef Tobias Müller, der ist zum SC Paderborn gewechselt, genau wie übrigens Raphael Obermeier und Sörloth Conté, also eine richtige Migrationsbewegung von Magdeburg nach Ostwestfalen. 3 Leute.
Das ist so wie damals vor 2-3 Jahren Hansa, wo sie auch irgendwie 6 Ex-Magdeburger hatten oder so.
Ah ja, stimmt, ja.
Das ist Gaga, jetzt ist Paderborn Ex-Magdeburg.
Ja, also ja, das ist doch eine schöne Scheiße für Magdeburg. Also für jeden Magdeburger, die denken sich doch, ja geil, alle zur Konkurrenz, super. Würde aber sagen, Tobi Müller, der wiegt am schwersten, würde ich sagen.
Ja, gehe ich mit. Der war wirklich wichtig vergangene Saison.
Und das bedeutet natürlich, dass da ein ganz wichtiger Baustein fehlt, mindestens einer in der Abwehr, zumindest in der Erfolgsformel vom letzten Jahr. Und deshalb meine kurze und schmerzlose Prognose, Abstiegskampf, Platz 14 bis 18. Also ich sehe es ähnlich wie bei Braunschweig. Ich bin jetzt nicht ganz so vernichtend, dass ich sage, die gehen auf jeden Fall runter, aber auch hier wird es eng. Obwohl sie letztes Jahr in der dritten Liga ziemlich dominiert haben, wird es sehr schwer jetzt.
Es ist immer die Frage, ne? Natürlich, ob Artig nochmal jetzt wirklich seine Saison wiederholen kann oder zumindest wirklich irgendwie auch auf diesem Niveau so performen kann, ist immer fraglich.
Ja.
Man ist irgendwie immer so ein bisschen skeptisch, ne? Also gerade wenn es solche extrem dominanten Performances, Aufstiegsperformances sind von Drittligisten. Manchmal funktioniert es, erinnere mich an Holstein im ersten Zweitliga-Jahr, manchmal funktioniert es nicht. Also
ja,
ist ein Gamble, aber ich glaube, ich gehe da auch mit, dass Magdeburg nicht unbedingt das Spielermaterial, um mal diesen ekelhaften Begriff zu bemühen, hat, um in der zweiten Liga jetzt irgendwie sicher drin zu bleiben, ja.
Dann gehen wir rein zu deiner nächsten Mannschaft.
Ja, ich nehme ein Team, ja, was ähnlich wie Darmstadt auch lange die Augen nach oben gerichtet hatte, vor allem in der ersten Hälfte der Saison. Der FC St. Pauli aus unserer Heimatstadt Hamburg. Ist das genehm?
Dass du quasi mich in einen Topf wirfst mit dir?
Ach so, ja.
Und Hamburg meine Heimatstadt nennst, oder was meinst du? Oder dass wir jetzt mit St. Pauli weitermachen?
Du wohnst da ja auch mittlerweile.
Ja, das stimmt. Und ich muss sagen, ich habe diese Stadt sehr lieb gewonnen. Ich freue mich auch jetzt schon wieder, wenn ich wieder in Hamburg bin, sage ich dir ganz ehrlich. Aber ist natürlich sehr genehm, wenn wir mit St. Pauli weitermachen.
Ja, Top-Zugang gab es auch so einige. St. Pauli auch aktiv geworden auf dem Transfermarkt. Ich musste da so ein bisschen überlegen, weil es kam David Nemeth von Mainz 05, Johannes Eggestein von Royal Excelsior Mouscron, Manolis Aliakas, ein Verteidiger aus Griechenland. Aber für mich ein guter Neuzugang, der, glaube ich, mein Top-Zugang ist Carlo Bukalfa. Mhm. Letztes Jahr verliehen von Freiburg an Regensburg, da 33 Spiele gemacht. Immer stabil im Mittelfeld mit Besuschkow da die Masse zusammengehalten. Und in der doch sehr ernüchternden Phase von Regensburg in der zweiten Hälfte der Saison immer so ein bisschen mein Lichtblick gewesen für die Regensburger und hat wirklich dafür gesorgt, dass nochmal ein bisschen was da zusammen lief. 23 Jahre alt, also auch noch Potenzial. Ist natürlich die Frage, ob er sich durchsetzen kann dort im Mittelfeld, denn natürlich gibt es Smith, Irvine, Hartl und noch den anderen Neuzugang Metcalf, auch ein Australier. Aber ich denke, dass Bukayfa gut in das System von Schulz passen könnte, weil er echt ein stabiler Box-to-Box-Mittelfeldspieler ist. Und ja, deswegen glaube ich, wenn er seine Einsätze bekommt, regelmäßig, er sich dort schnell integriert und dann echt zu so einem Trainerliebling werden könnte, weil er auch, finde ich, schon Führungsqualitäten bewiesen hat in Regensburg. Und da ist jetzt also ein bisschen so eine Lücke gerissen worden durch den Abgang von Burgstaller auch. Da muss wieder jemand rein, der da mal das Maul aufmacht. Und das kann vielleicht Bukayfa sein. Wer weiß, schmerzlicher Abgang, muss man aber ganz ehrlich sagen, gab es auch einige für den FC St. Pauli. Besonders herausstechen tun für mich Finn-Ole Becker und Daniel Kofi Chiré.
Ja.
Hab mich jetzt für Chiré entschieden, weil er natürlich an ja einfach mehr Toren beteiligt war als vielleicht Becker.
Ja.
Für 4,5 Millionen nach Freiburg abgewandert. Stabile Ablöse und smart den Kapitalismus durchgespielt, kam ja damals von von Wiesbaden, glaube ich.
Ja, genau.
Dann wirklich abgeliefert und zack, sagen wir eben das, ja, 6-7-fache Wert. Also der ist sicherlich jemand, der fehlen wird, vor allem, weil jetzt aus meiner Sicht noch nicht wirklich jemand verpflichtet wurde, der vielleicht seine Rolle dort beerben kann im offensiven Mittelfeld oder auf der linken Flügelposition.
Das könnte klar, vielleicht Bukayfa sein, oder?
Ja, wobei Bukayfa ich dann doch eher ein bisschen defensiver sehe als Chiré. Mhm. Also glaube ich nicht unbedingt, dass das seine Position ist. Vielleicht, weiß ich nicht, wird jetzt auch mit Doppelspitze gespielt, Jojo Eggestein und David Otto, Matanovic, das sind eigentlich halt alles so klassische Neuner. Ja. Und ich bin gespannt, wie einfach aufgestellt wird. Ob genau, vielleicht wird ja Bukayfa ein bisschen offensiv umgepolt und auf außen gezogen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ja, sicherlich Chiré, bitterer Abgang und Finn-Ole Becker, da hätte ich jetzt eher so Bukayfa als Kompensation gesehen, weil der ja da im zentralen Mittelfeld die Fäden gezogen hat. Also ja, vielleicht ja der Platz, der dort frei wird, eingenommen dann von Bukayfa. Wer weiß, Burgstaller natürlich auch bitter, der wollte, glaube ich, einfach zurück nach Österreich. Gab wenigstens auch noch eine kleine Ablöse, 500.000 wurden da überwiesen von Rapid nach Hamburg. Und ich komme zu meiner Prognose. Ich glaube, dass St. Pauli mit dem aktuellen Kader nicht so sehr oben mitspielen wird wie vergangene Saison über weite Strecken. Aber natürlich wird sicherlich auch nach unten nichts anbrennen. Das Problem ist, Amenido ist injury-prone und Eggestein, Matanovic und Otto mir noch so ein bisschen zu unerfahren. Also ich bin mir im Moment unsicher, wer da Tore schießen soll. Also der Finisher fehlt mir. Es ist gerade Ishak im Gespräch, den wir von Nürnberg ja kennen.
Ach Gott.
Der kommt vielleicht aus Polen. Den wollen sie haben. Ist natürlich auch schon ein älteres Semester, aber ich meine, das hat mit Burgstaller ja auch funktioniert.
Ja.
Also wenn da noch irgendwie ein erfahrener Stürmer kommt, der vielleicht auch den jungen Wilden da so ein bisschen was mitgeben kann, geht's vielleicht weiter nach oben. Für mich St. Pauli dieses Jahr aber eher sicheres Mittelfeld zwischen 10 und 5.
Okay, ja, alles klar. Ja, die Abgänge wiegen natürlich schwer. Bei Daniel Kofi Chiré fällt mir noch ein, ich weiß noch, als wir quasi auch die Saisonprognose gemacht haben in unserer ersten Staffel, da ist er gerade neu gekommen, nämlich von Wiesbaden und später auch Burgstaller. Und gerade als St. Pauli da am Anfang überhaupt nicht performt haben, da haben wir Chiré noch als irgendwie schwache Verpflichtung auch so halb abgekanzelt. Also dachten, oh ja,
das haben wir
von nicht. Wiesbaden. Nein, haben wir nie gemacht. Ja, von Wiesbaden, die da gerade abgestiegen waren. So spielt die Zeit und jetzt echt gut gewirtschaftet und zum SC Freiburg in die Bundesliga. Finde ich, passt auch gut nach Freiburg, muss ich sagen. Also vielleicht macht er da echt den nächsten Schritt. So. Wenn wir so weitermachen, dann sitzen wir hier auf jeden Fall noch eine Weile. Deshalb versuche ich mal ein bisschen bisschen fix ja, durch die nächste Mannschaft zu gehen. Und zwar ist es bei mir der erste FC Heidenheim. Top-Neuzugang lässt sich eigentlich schon direkt ziemlich kurz und schmerzlos sagen. Und zwar Jan-Niklas Beste in deiner Top-11 der vergangenen Saison auch gelandet, weil er beim Jahn ausgeliehen von Werder gut performt hat. Heidenheim hat ihn jetzt fest verpflichtet. 350.000 Euro haben sie sich die Dienste kosten lassen. Also auch noch relativ kostengünstig, würde ich sagen.
Schnäppchen,
ja. Und ja, von Werder gekommen, ist Linksverteidiger, kann natürlich auch auf dem linken Flügel eingesetzt werden und ist in jedem Fall eine Verstärkung, würde ich sagen. Brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Es gab allerdings auch mindestens zwei Abgänge, die, glaube ich, wehtun. Und zwar ist es einmal Oliver Hüsing, unser ehemaliger Podcast-Gast jetzt bei Arminia Bielefeld. Ja. Also,
liebe Grüße.
Ja, ist natürlich auch eine große Stütze gewesen. Ich glaube, der hat fast alle Spiele gemacht für Heidenheim im letzten Jahr.
Ja.
Und dass der weg ist, ist natürlich hart. Und dass er natürlich zu Arminia Bielefeld, dem Bundesliga-Absteiger, gewechselt ist, die natürlich auch gucken, dass sie direkt wieder oben anklopfen. Das spricht natürlich auch für sich, würde ich sagen. Also Bielefeld sieht da die Qualität ähnlich von Hüsing. Und dann gibt es noch einen zweiten Mann, der wehtut, der Abgang. Und zwar ist es Tobias Mohr. Der ist ab jetzt Schalker. Eine Million Euro hat er aber immerhin eingebracht, der Verkauf. Und ja, ich würde aber sagen, insgesamt Hüsing als Abwehrstütze vielleicht etwas härter zu kompensieren. Deshalb ist Hüsing, glaube ich, der Abgang, der am meisten wehtut. Und bei der Prognose würde ich sagen, Heidenheim landet auch fast da, wo sie fast immer landen, nämlich im oberen Mittelfeld Platz 6 bis Platz 10.
Alles klar. Ja, glaube ich auch. Unterstreiche ich. Gehe ich schnell weiter zu meinem Herzensverein Hansa Rostock.
Ja.
Ja, es gab auch dort einiges an Wechselspielchen.
Top-Zugang ist ja eigentlich fast klar, oder?
Ja, ist klar. Sebastian Till, der Luxemburger fürs offensive Mittelfeld, kam aus Niederkorn, zuvor ausgeliehen an Sheriff Tiraspol, wo er tatsächlich auch in der Champions-League-Gruppenphase sowohl gegen Inter Mailand als auch gegen Real Madrid getroffen hat.
Ja, das ist
auch
noch sehr sehenswert.
Wahnsinn. Ja, also das ist ja schon ziemlich cool. Ich war auch überrascht und bin irgendwie auch immer excited, wenn Hansa irgendwie mal so exotische Spieler verpflichtet, die nicht irgendwie aus der zweiten oder dritten Liga in Deutschland kommen.
Der nächste Jari Littmann.
Ja. Wir bauen Piki ein Denkmal für den Transfer, du. Ja, also ich bin auch wirklich, habe mich sehr gefreut und bin auch mega gespannt. Aber man muss natürlich auch sagen, dass Sebastian Till keine wirkliche Wettbewerbserfahrung hat in guten europäischen Ligen. Klar, er hat Champions League gespielt und da auch echt gut mitgehalten. Ist ein super Standardschütze. Aber klar, wie es dann in der zweiten Liga wird sich zeigen, wird sicherlich direkt von Anfang an Stamm spielen und ja, auch in den Testspielen sah es jetzt ganz gut aus, da hat er ganz gut performt, auch gegen Brøndby, hat dann sei er gewonnen, 3-1, glaube ich. Und ja, ist ein klasse Transfer, also freue ich mich richtig drüber. Aber mein zweiter Transfer, Kai Pröger, der auch echt gut ist, der hat sich halt schon bewährt in der zweiten Liga, auch ein bisschen in der Bundesliga. Und von dem kann man, glaube ich, sofort Leistung erwarten, was natürlich auch wichtig ist für Hansa. Und Till braucht wahrscheinlich ein bisschen Eingewöhnungszeit. Aber nee, generell kann ich sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden und dankbar, was Martin Piekenhagen da abgerissen hat bisher. Lukas Fröde wurde fest verpflichtet aus Karlsruhe. Auch eine der Säulen letztes Jahr. Dann John-Patrick Strauß von Aue für die Außenverteidigerposition, die vakant wurde durch den Abgang von Calogero Rizzuto. Und Dennis Dressel von 1860 München wird vielleicht auch mal ein bisschen Land sehen dort im zentralen Mittelfeld. Ja, hat mir auch die letzten zwei Jahre echt gut gefallen für 1860. Mhm. Also Zugänge auf jeden Fall stabil. Schmerzlichster Abgang. Eigentlich nur wirklich zwei Stammspieler, die gegangen sind. Einmal Calogero Rizzuto, den ich vorhin schon angesprochen hatte, wobei er auch am Ende ja Rotationsspieler war manchmal. Hanno Behrens, brauchen wir glaube ich nicht drüber reden, ist der schmerzlichste Abgang. Geht nach Jakarta zu Thomas Doll. Ist ja ein alter Surfer-Boy. Vielleicht kann er das da irgendwie machen.
Ja, sonst, also Karriere beendet, nicht, ab jetzt noch ein bisschen kicken im Urlaub.
Was ihn dazu geritten hat, immerhin gab es 200.000 Euro Ablöse für ihn. Hat sich auch alles so ein bisschen hingezogen. Das Gerücht gab es schon recht früh und dann gab es wohl aber noch irgendwie Probleme und Diskussionen über jetzt die finale Summe, Transfermarkt sagt 200.000 gab es für Hanno Behrens. Aber ja, der natürlich extrem wichtig gewesen letzte Saison im Mittelfeld. Und da muss man halt schauen, ob Dressel oder Till ihn adäquat ersetzen können. Ich denke schon. Aber trotzdem ist das natürlich bitter, gerade weil Hanno auch ein guter Typ war und, glaube ich, auch eine Stimme der Mannschaft und jemand, der die Truppe so ein bisschen zusammengehalten hat und dazu halt ja auch noch torgefährlich und einfach ein Spieler, den man gerne in seinen Reihen hat. Mhm. Prognose, um es hier mal abzukürzen, sage ich aber trotzdem, unteres Mittelfeld, ja, dank der Kontinuität auf der Trainerposition, Jens Hertel hat letztes Jahr einen guten Job gemacht oder beziehungsweise letzte Saison, wird auch dieses Jahr einen guten Job machen, deswegen Hansa zwischen 10 und 15 auch in der kommenden Saison so ein bisschen Kontinuität reinbringen und wieder ein etablierter Zweitliga-Club werden, das wäre mein Träumchen und ich glaube auch, vielleicht wird es ein bisschen enger, aber am Ende steht Hansa überm Strich.
Ja, das glaube ich auch. Was war beim letzten Mal am Ende der Tabellenplatz? 14., 13.?
13. oder 14., ja, irgendwie sowas.
Also ich
ja.
kann mir vorstellen, dass sie vielleicht ein, zwei Plätze besser landen, vielleicht sogar noch ein bisschen höher als letztes Jahr. Insgesamt sieht es doch ganz gut aus. Gehe ich auch mal wieder mit, muss ich sagen. Okay. Gut, ich mache weiter mit meinem nächsten Club und zwar der Glub ist es. Der erste FC Nürnberg.
Die Glub.
Ja. Da gab es auch ein paar Neuzugänge, die haben aufhorchen lassen, würde ich sagen. Also gestandene Zweitliga-Leute, Jan Germera haben sie geholt, Erik Wekesser von ja. Jahn Regensburg im Sturm. Mein Top-Neuzugang, Christoph Daferner von Dynamo Dresden. Auch wenn Dynamo Dresden gerade offensiv nicht brilliert hat, in der letzten Saison ja dann auch zurecht abgestiegen ist, war der Stürmer trotzdem einer der auffälligsten und hat auch hier und da immer wieder gezeigt, dass er mit dem Niveau in der zweiten Liga mithalten kann, würde ich sagen. Und ich finde, deshalb ist es eine gute Ergänzung für den Sturm. Wenn man sich den Sturm mal anschaut, da ist noch Kwadwo Dua gekommen, ein Schweizer vom FC St. Gallen. Also im Sturm fahren sie wirklich kräftig auf. Dann natürlich Pascal Köpke, Lohkemper, Scheffler, Schleimer, der noch verletzt ist, Schuranov und auch Winsheimer, der auch neu dazugekommen ist. Also da können sie wirklich aus dem Vollen schöpfen. Das ist
fast ein Überangebot.
Ja, ja. Also vielleicht geht da auch noch der ein oder andere.
Also der Kader ist wirklich so tief, finde ich, bei Nürnberg, also auch ja defensiv, das ist echt Wahnsinn. Wer soll da spielen? Ne?
Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Und was ich auch interessant fand, der Abgang, der am interessantesten war, so würde ich es mal formulieren, Kilian Fischer, der ist zum VfL Wolfsburg gegangen. Ehrlich gesagt noch ein bisschen unter meinem Radar gewesen sogar. Der hat letztes Jahr 20 Spiele für Nürnberg gemacht. Auch einer dieser Jungs, den Nürnberg aus dem Hut gezaubert hat. Junger Mann, der dann einfach reingeworfen wurde, wie so viele, ja, haben wir auch immer häufig lobend gesagt, dass Nürnberg echt immer wieder tolle junge Spieler hervorbringt. Und der ist direkt für 2,5 Millionen nach Wolfsburg gewechselt. Kann man so machen. Also viel Geld, was da reinkommt. Ja. Fand ich sehr interessant. Aber insgesamt, auch trotz dieses Abgangs, in der Prognose sind sie eher etwas stärker geworden, würde ich sagen, als im letzten Jahr. Da habe ich sie ja auch schon relativ weit oben gesehen, deshalb hier die nächste Ansage. Aufstiegskampf erneut, den habe ich ja letztes Jahr auch schon aufgerufen. Am Ende sind sie ein bisschen abgefallen. Ich glaube, nur ein Platz vor Holstein am Ende gefinisht auf Platz 8. Das muss man aber auch ehrlicherweise mal sagen, hat die Saison eigentlich nicht wiedergespiegelt, weil sie hatten, glaube ich, noch 2, 3, 4 Spieltage vor dem Ende, ich glaube 3 Spieltage, hatten sie alles noch in der Hand und hätten auch noch bis zum Ende ganz oben dranbleiben können. Und am Ende haben da nur Nuancen den Unterschied gemacht. Also Platz 2 bis 6 ist wieder drin, dass sie wieder oben mitspielen.
Ja, da gehe ich komplett mit. Das denke ich auch. Genau, weil der Kader sich wirklich verbessert hat. Ein anderes Team, was da oben auch anzutreffen sein wird, denke ich, um das mal vorwegzunehmen, ist die Arminia aus Bielefeld. Der Bundesliga-Absteiger hat, ich glaube, ich fange mal lieber an mit den Abgängen, weil da ist wirklich sehr, sehr viel gegangen, was wichtig war in der vergangenen Saison. Mhm. Patrick Wimmer zu Wolfsburg, Stefan Ortega zu Manchester United, Amos Pieper zu Werder Bremen, Joachim Nilsson.
Manchester City, bitte. Und so viel Zeit muss sein noch.
Ah, ja. und Cedric Brunner zu Schalke 04. Also wirklich extrem wichtige Spieler weggebrochen. Der schmerzlichste ist wahrscheinlich Ortega, weil der wirklich in den 2 Jahren Bundesliga für Bielefeld überragend war. Also eine extreme Bank und auch wirklich dafür verantwortlich, dass Arminia echt, also zumindest auch in der ersten Saison, gut mitgehalten hat mit anderen Teams. Und auch vergangene Saison, muss ich sagen, Ortega eine Bank gewesen. Aber auch die Offensive immer mal wieder gezeigt, was sie drauf haben. Ich erinnere mich da auch an Spiele gerade gegen Bayern oder Dortmund, wo Bielefeld wirklich gut mitgehalten hat. Und die mussten sich auf jeden Fall nicht verstecken, als sie abgestiegen sind, weil sie wirklich mit erhobenem Hauptes der Liga entschwanden. Aber natürlich, wie es so häufig ist, kompletter Kaderumbruch, wenn man absteigt von Liga 1 in Liga 2. Aber es gab auch Neuzugänge, wichtige Neuzugänge. Du hast einen vorhin schon vorweggenommen, als wir über Heidenheim geschnackt haben. Olli Hüsing kommt zur Arminia, gestandener Innenverteidiger, erfahren, immer einer der Besten, wenn man auf die Zweikampfswerte schaut und guter Typ dazu, wie wir wissen. Kann ein wichtiges Puzzlestück sein, aber ist natürlich auch notwendig, da mit den Abgängen von Pieper und Nilsson. Ihm zur Seite steht wahrscheinlich Freddy Jäckel. Der kam von Leipzig, war nach Belgien ausgeliehen, jetzt die vergangene Saison, an Ostende, hat da auch recht viele Spiele gemacht. Junges Talent, spielt deutsche U-Nationalmannschaften, also vielleicht auch eher schon mit einigen Einsatzzeiten. Und dann noch Andres Andrade, war ja auch schon vergangenes Jahr im Kader von der Arminia. Der wurde auch noch fest verpflichtet vom LASK aus Linz. Also das ist schon stabil. Dann gab es auch noch einen Silvan Sittler, der aus Luzern kommt. Und Marc Tschatkowski, ein Comeback, war ja glaube ich vor 10, 12 Jahren schon mal bei Bielefeld. Hm. Der kam von Schalke. Also es wurde sich gut verstärkt in Bielefeld und den Kader, den man jetzt auf den Platz stellt, muss man ganz ehrlich sagen, sind schon Spieler, die wirklich Zweitliga erfahren sind und die wirklich die zweite Liga dominieren können. Also muss man sich einfach mal den Sturm angucken. Serra, Klos und Krüger und Hack, das sind alles Jungs, die schon richtig geliefert haben in der zweiten Liga. Dann natürlich im offensiven Mittelfeld Okugawa, Wahnsinn, dass der geblieben ist oder voraussichtlich bleibt. 5 Millionen Marktwert, kann da auch auf jeden Fall alles auseinandernehmen. Dann hast du Vassiliades im Mittelfeld, dann hast du einen Prietl und konntest Lausen und Demedina halten. Also ich glaube, Bielefeld wirklich mit einem Top-Kader für die zweite Liga. Capino wird Ortega beerben. Da kommt es so ein bisschen darauf an, natürlich, wie er performt. Aber die Arminia, glaube ich, gut gerüstet für die kommende Saison und deswegen auch meine Prognose Platz 1 bis 5.
Ja, das macht schon so Sinn, wenn du das so sagst. Auf jeden Fall. Die haben echt ihren Kader ziemlich beisammenhalten können. Finde ich auch stark. Okugawa, ja, wirklich auch in der Bundesliga der Mann, der richtig performt hat, auch wichtige Tore gemacht hat. Ja. Der hat mir auch schon immer gefallen. Bei Holstein damals auch schon, als er ausgeliehen war von Salzburg. Also überrascht mich auch ein bisschen, dass er noch da ist. Aber ja, für Bielefeld umso besser. Und denke auch, dass da einiges drin sein könnte in diesem Jahr. Eine andere Mannschaft, die für die auch sogar einiges vielleicht sogar drin sein könnte, ist der 1. FC Kaiserslautern, aufgestiegen in der Relegation gegen Dynamo Dresden. Und die haben jetzt echt in der Sommerpause ein bisschen aufhorchen lassen mit den Leuten, die sie verpflichtet haben. Allen voran Erik Durm von Frankfurt gekommen, immerhin Weltmeister 2014, großer Name. Und kommt aus der Pfalz, hat auch gesagt, für ihn ist der Wechsel zu Kaiserslautern richtig was Besonderes. Als Kind Lautern-Fan gewesen, kommt aus Pirmasens, also nicht so weit weg. Und Weltmeister. Ah. Und auch natürlich, wenn er vielleicht seine besten Zeiten hinter sich hat, ist er immer noch eine Verstärkung. 1,2 Millionen Marktwert hat er, hat den höchsten Marktwert im Kader. Und bin gespannt, was der zustande bringt für Kaiserslautern, aber fand ich bemerkenswert. Natürlich auch noch den zweiten großen Namen, den sie geholt haben, Andreas Lute, aus der Bundesliga auch direkt verpflichtet von Union Berlin. Letztes Jahr noch Stammtorhüter gewesen in der Bundesliga. Jetzt soll er Matteo Raab vergessen machen. Der ist auf jeden Fall der schmerzlichste Abgang ist ablösefrei zum HSV gewechselt. Ist so ein bisschen der Pollersbeck-Move von vor ein paar Jahren. Also,
ja,
weiß nicht, was das soll.
Gut gelaufen.
Ja, genau.
Nee, ich auch nicht. Ich auch überhaupt nicht. Also auch gar nicht mal aus HSV-Sicht, weil ich meine, mit Heuer Fernandes hast du ja einfach einen guten Mann da. Und warum jetzt Raab noch, also ja, Druck erzeugen oder?
Ja, wahrscheinlich.
Keine Ahnung, was das soll.
Konkurrenz
für Raab, ja, wird es auch so, ich sehe es schon, dass es so enden wird. Auch zu wenig Einsätze und dann, weiß ich nicht, wieder ausgeliehen irgendwo hin. Und dann, ja, keine Ahnung. Hoffentlich endet er nicht so wie Pollersbeck.
Ja,
das stimmt. Weil er ja wirklich überragend war letztes Jahr.
Ja. Ja, auf jeden Fall. In der dritten Liga sehr gute Paraden gezeigt. Und ja, Erik Durm, für mich, wie gesagt, der wichtigste Zugang. Matteo Raab, der schmerzlichste Abgang.
Was macht das?
Das macht, summa summarum, macht das Abstiegskampf bis unteres Mittelfeld, würde ich sogar sagen. Bin, wie gesagt, überrascht von den großen Namen. Ich versuche mich da auch nicht zu sehr blenden zu lassen. Da tendiert man ja manchmal ein bisschen dazu. Aber ich kann mir vorstellen, also so ein Erik Durm, ich meine, ein Erik Durm wird jetzt Kaiserslautern auch nicht zum Klassenerhalt schießen. Da mache ich mir auch nichts vor. Aber, ja.
Das macht dann Terence Boyd.
Das macht dann Terence Boyd, genau. Ich glaube, auch so viele Abgänge sind da auch gar nicht zu verzeichnen. Kaiserslautern hat sich ja am Ende noch hochgefightet und ja phasenweise auch richtig guten Fußball gespielt, finde ich. Und ja, kann mir sogar vorstellen, dass sie von den drei Aufsteigern noch unter Umständen die beste Rolle spielen könnten.
Das glaube ich auch, auf jeden Fall. Ja, es kommt auch ein bisschen darauf an, irgendwie, was Dirk Schuster jetzt macht. Weil natürlich war das Team ja eigentlich von Antwerpen, wurde es von Antwerpen hochgeführt, aber ich meine, jetzt war genug Zeit, dass Team und Trainer sich aneinander gewöhnen konnten und deswegen gehe ich da, glaube ich, auch mit, dass auf jeden Fall Kaiserslautern am besten performen wird von den Aufsteigern und vielleicht am Ende auch drin bleibt, ja.
Ja, übrigens, die hatten doch jetzt irgendwie neue Investoren da reingeholt, vielleicht kriegen wir das noch kurz aufgelöst, dass sie... dass sie da die Neuzugänge jetzt stemmen konnten. Ich weiß nicht, ob du da mehr weißt.
Ja, es ist, glaube ich, ja irgendwie so eine asiatische Unternehmensgruppe, die jetzt dort auch investiert hat. Also es gab ja diese, wir haben da ja vor 2 Jahren drüber geredet, diese ganz großen finanziellen Probleme. Und ich glaube, dass jetzt Anteile gekauft wurden von so einem Konglomerat aus Asien, frag mich nicht, welches Land. Aber da kommt, glaube ich, das Geld her. Ja. Müssen wir uns auch nochmal drüber informieren.
Genau,
und man merkt es. Mal nochmal genauer drüber reden, wenn wir mal über Kaiserslautern reden, ja.
Ja. Man merkt es, wie gesagt, direkt an den, ja, an den großen Namen. Sowas kann ja auch ins Auge gehen, das wissen wir ja.
Ja, man muss natürlich sagen, dazu Kaiserslautern natürlich auch immer noch so ein großer Name, wenn du es vergleichst mit Magdeburg oder Braunschweig, die natürlich auch Traditionsvereine sind. Aber Kaiserslautern ist, glaube ich, auch einfach noch ein Club, also gerade auch mit der Infrastruktur, der einfach extrem populär in der Region ist und auch noch groß aufgrund der Erfolge vergangener Jahre, deswegen vielleicht auch einfach attraktiv, vielleicht für einige Spieler dorthin zu gehen, aber du hast schon recht, ohne die Jungs aus Asien hätten sie sich vielleicht nicht jeden dieser Leute leisten können.
Ja. Wir machen weiter.
Dann mach weiter mit dem spannendsten Team der zweiten Bundesliga, der SSV Jahn Regensburg. Auch dort gibt es so ein bisschen Bäumchen, wechsel dich. Gab einige Neuzugänge, Top-Neuzugänge, musste ich ein bisschen drüber nachdenken. Hab mich aber aufgrund dessen, weil ich ihn viel gesehen habe vergangene Saison, entschieden für Minos Guras von Saarbrücken. Er macht den nächsten Sprung, wechselt in die zweite Liga zu Jahn Regensburg, hat die vergangenen 2 Saisons jeweils 10 Torbeteiligungen für Saarbrücken vorweisen können und immer einer der Spieler bei Saarbrücken neben Günther Schmidt und Grimaldi, die offensiv wirklich viel Alarm gemacht haben und mir sehr gefallen haben, auch gerade von seinem Engagement, also Laufbereitschaft, alles da, gute Technik bei Guras und ist natürlich auch so ein bisschen schwierig, ob er sich jetzt in der zweiten Liga direkt behaupten kann. Da glaube ich aber auf seiner Position Bedarf ist. Also es gibt vielleicht nochmal Krides und Joshua Mees, der auch von Kiel kam. Aber ja, wenn er Einsatzzeiten bekommt, glaube ich, dass Guras so ein bisschen der Unterschiedsspieler sein kann beim Jahn und vielleicht ein bisschen neue Impulse setzen kann. Kurz nochmal zu Mees. Ist ja auch, der kann ja auch woanders eingesetzt werden, aber verliehen von Holstein, also da scheint man ja vielleicht doch noch auf eine Entwicklung zu hoffen. Ich weiß, du fandest ihn eigentlich immer ziemlich gut, oder nicht?
Ja, also ich bin Fan von ihm, sage ich dir ganz ehrlich. Ich habe auch nie so richtig verstanden, warum der nicht so häufig Chancen bekommen hat. Hat auch sogar mal wichtige Tore gemacht. Ich erinnere mich da an ein 1-1 Last-Minute-Treffer von Mees gegen den HSV. Also ja, ich fand ihn immer gut, hat auf dem Flügel häufig gute Aktionen gebracht, aber ja, hat häufig einfach nicht die Chance bekommen, die er meiner Meinung nach verdient hat. Wenig gespielt, häufig auch überhaupt gar nicht im Kader gewesen, also habe ich auch nicht verstanden. Ja, also ich glaube, ja, die Laie, ja, vielleicht hat man da noch Resthoffnung, aber anscheinend, scheint er in Kiel auch keine, also, ja, hat man keine Verwendung für ihn gefunden und ich sehe leider schon seinen kompletten Abgang in, nicht so weiter Ferne. Ja, aber für Regensburg ein guter Mann, also könnte vielleicht Impact haben,
Apropos Abgang, Regensburg musste da richtig in den sauren Apfel beißen, weil eigentlich die wichtigsten Spieler alle gegangen sind. Ganz vorne Max Bezuschkow zu Hannover 96, ablösefrei, das auf jeden Fall der bitterste Abgang. Versatiler Sechser mit Torgefahr, war wirklich auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, mit Bukayfa zusammen die Klebe da vom Regensburger Memory. Und extrem bitter. Dann Erik Wehkesser, auch ablösefrei nach Nürnberg, hast du eben schon erwähnt. Und dann noch Alexander Meyer, der gerade in dieser ersten Phase der Saison, wo der Jahn ja wirklich stabil war und auf Platz 1 stand, auch eine Zeit lang einen guten Job gemacht hat, geht zu Dortmund 2.
Also, Alex Meyer, Fußballgott. Auch seine alten Jahre noch.
Ja. Genau, im Tor. Schwierig. Das zu kompensieren. Fürs Torwart wurde Dejan Stojanovic von Middlesbrough verpflichtet und ja, im defensiven Mittelfeld halt Maxi Thalhammer, der jetzt aber auch nicht so zu den essentiellen Spielern gehört hat bei Paderborn vergangene Saison. Dann Prinz Osei Owusu von Aue wurde noch verpflichtet, aber ganz ehrlich, auch hier scrollt man durch den Kader, schreit das auch so ein bisschen nach der dritten Liga. Klar hast du noch gute Spieler wie Albers, der auch wirklich stabil war. Und mit Feed hast du von St. Pauli auch jemanden geholt, der Potenzial hat. Gimba natürlich auch immer einer der Spieler mit den besten Zweikampfwerten in der Liga. Aber ich glaube, für Regensburg wird es ziemlich eng. Ich sag Abstiegskampf von Platz 14 bis 18, alles möglich.
Oha, also die Alarmglocken in der Oberpfalz am Läuten. Ja. Mersat Selimbegovic natürlich auch einer, der aus wenig viel machen kann. Muss man natürlich auch nochmal sagen.
Hat ja, weiß ich gar nicht.
In den letzten Jahren hat er eigentlich nie so große Namen zur Verfügung. Und ich glaube, ja, auch immer so ein bisschen Fluktuation gehabt. Aber du hast natürlich völlig recht, die Namen wiegen schon schwer. Die Abgänge, gerade Bezuschkow und Bukayfa, wirklich ganz wichtige Dreh- und Angelpunkte. Und also es könnte tatsächlich schwierig werden, ja.
Ja, gut. Machen wir weiter.
Ja. Wir machen weiter, wir gehen zum KSC Karlsruhe. Am Anfang dachte ich, ja, ganz geile Transfers eigentlich gemacht. Zum Beispiel Marcel Franke von Hannover gekommen, war dort Kapitän und auch eine feste Größe in der Innenverteidigung. Ich finde, da hat der KSC auf jeden Fall eine richtig gute Verpflichtung gemacht, hat auch 170 Spiele in der zweiten Bundesliga, dazu auch mal bei Norwich gewesen. Also der wird, glaube ich, dem KSC ganz gut tun und weiterhelfen. Dann vorne ein Abgang natürlich, der schwerer fast nicht wiegen kann, Philipp Hofmann, der mit Abstand gefährlichste Stürmer beim KSC in den letzten Jahren, ist jetzt in der Bundesliga tatsächlich beim VfL Bochum. Sei mal dahingestellt, ob er es da bringt und ob er irgendwie Bochum weiterhelfen kann in der Bundesliga, aber für den KSC natürlich keine gute Nachricht, dass er weg ist. Haben Leute nachverpflichtet, Mikkel Kaufmann, letztes Jahr an den HSV verliehen und vor allem Simone Rapp vom Schweizer, vom Liechtensteiner FC Vaduz gekommen, spielen aber in der Schweiz und er selber ist auch Schweizer. Die sollen ihn kompensieren. Weiß ich nicht, schwierig. Also gerade wenn so Leute in der Schweiz performt haben, ist halt immer die Frage, was heißt das für die zweite Bundesliga? Ist genauso ein bisschen wie bei Vincent Till.
Genau. Du
vorhin gesagt hast, genau. Ich würde auf jeden Fall sagen, schwierigster Abgang, Philipp Hofmann, bester Zugang Marcel Franke und am Ende ergibt das würde ich sagen, doch eine Mannschaft, die jetzt bis vorne auf den Sturm vielleicht leicht verstärkter ist als im letzten Jahr. Deshalb sage ich, oberes Mittelfeld, Platz 6 bis Platz 10 könnte drin sein.
Okay. Das klang aber auch schon mal optimistischer. Ich weiß, dass wir irgendwie vor ein paar Wochen mal geschrieben hatten.
Ja, genau.
Und da meintest du noch so, ja, Karlsruhe macht ja geile Moves und so. Die werden es spielen vielleicht ganz oben mit. Aber ja, ich gehe auf jeden Fall mit. 6 bis 10 realistisch. Ich würde fast eher auch sagen, irgendwie so 8 bis 13 oder so. Ja, Mikkel Kaufmann fand ich ehrlich gesagt immer ganz geil, wenn er für HSV, wenn er für den HSV reinkam. Vielleicht kann der ja ein bisschen was bewirken. Drücke ich ihm auf jeden Fall die Daumen, weil den habe ich nämlich bei Kickbase.
Ach ja, guck an.
Gut. Machen wir weiter. Ostwestfalen, Paderborn. Gerne. Ist das nächste Team auf meiner Liste. Haben auch ordentlich verstärkt. Gab viele Neuzugänge. Du hast gerade eben schon von den drei Magdeburgern geredet. Für mich aber der wichtigste Neuzugang oder jemand, der, glaube ich, den schnellsten Einfluss hat, Robert Leipertz von Heidenheim. Hat letzte Spielzeit immerhin 32 Spiele bestritten, 6 Tore, 6 Vorlagen. Also schon ein wichtiger Bestandteil der Heidenheimer Mannschaft. Und kommt jetzt nach Paderborn, hat da viele junge Leute um sich mit Conte und Tachi und Iredale, die ja auch Neuzugänge sind. Also glaube, dass der da vorne vielleicht so ein bisschen die Pröger-Rolle übernehmen kann, immer mal wieder reinkommt und dann für Tempo und Absturzstärke über den Flügel sorgt. Finde ich, ist ein guter Transfer, besonders weil er ablösefrei ist. Also das ist gute Arbeit, die da geleistet wurde. Und da muss man ehrlich mal sagen, dass Paderborn sich wirklich dieses Drittliga-All-Star-Team verpflichtet hat. Also Sörloth Conte, Raphael Obermeier, Tobi Müller, dann Richmond Tachi, Kai Kleefisch, der ja auch echt ganz gut war für Victoria letztes Jahr, und Sebastian Klaas. Also es ist wirklich einmal das Team of the Season, die Hälfte davon, zack, hochgeholt. Paderborn, schwierig einzuschätzen. Also wenn man sich das so auf dem Blatt anguckt, sind nicht so wichtige Leute gegangen. Jamilo Collins hat vielleicht mal eine Rolle gespielt für Paderborn, aber im letzten Jahr gar nicht mal so. Also es wurde kein unangefochtener Stammspieler verloren. Ich glaube, am ärgerlichsten ist dann noch der Abgang von Kai Pröger zu Hansa. Der hat nämlich immerhin 32 Spiele gemacht mit 5 Tore und 4 Vorlagen. Aber auch der war jetzt nicht, ist oft reingekommen, war nicht super wichtig für die Startelf. Auf der anderen Seite stehen die ganzen Neuzugänge und ich glaube daher, dass Paderborn vielleicht eine ganz gute Saison mal wieder im Tank hat und deswegen sage ich oberes Mittelfeld zwischen Platz 8 und 4.
Ja, da gehe ich auch mal wieder mit, weil ich finde, Paderborn macht immer ganz gute Moves. Also das Drittliga-All-Star-Team, die Leute, glaube ich, die können es auch in der zweiten Liga bringen. Dazu noch Robin Bormuth geholt vom KSC zum Beispiel.
Stimmt, den auch noch.
Und auch sonst der Kader, der ist einfach echt schon ganz gut für die zweite Liga. Und ich gebe dir auch Brief und Siegel, dass sie wieder richtig giftig sind in diesem Jahr und auch wieder viele Tore machen. Das ist ja auch so ein Signature von Paderborn. Immer torreiche Spiele. Eher mal ein 4-3 drin als ein 1-0. Also auf jeden Fall immer schön anzuschauen. Bin gespannt, was da geht. Aber ich glaube auch, dass sie wieder eine solide bis gute Rolle spielen. Alles klar, dann gehe ich zu meinem vorletzten Team schon, was ich hier auf dem Blatt stehen habe. Und das ist Holstein Kiel tatsächlich. Und bei den Zugängen auch gar nicht so richtig viel passiert. Ich würde sagen, Top-Neuzugang Marvin Schulz ein zentraler defensiver Mittelfeldspieler, gekommen vom FC Luzern. Letztes Jahr 30 Spiele gemacht und 3 Tore auch geschossen in der Schweizer Super League. Auch hier wieder, weiß man nicht genau, ne, wie das einzuschätzen ist. Kann mir aber vorstellen, dass er im ZDM auf jeden Fall mal die Lücke, die es im letzten Jahr zweifellos gab, ein bisschen schließen kann. Gerade vor der Abwehr immer so ein Vakuum gewesen, Bälle nicht bekommen, auch vielleicht mal nötige Zweikampfpräsenz nicht immer da gewesen. Und da bin ich auf jeden Fall froh, dass da überhaupt mal jemand verpflichtet wurde für die zentrale Position vor der Abwehr. Heftigster Abgang, Phil Neumann ist eigentlich der, der am meisten wehtut, ablösefrei zu Hannover gegangen. Und für ihn wurde ja auch ein anderer Mann geholt, der Zweitliga-Erfahrung mittlerweile hat, und zwar Timo Becker, kennst du ja auch noch, gut aus der abgelaufenen Saison. Wieder so ein junger Spieler, aus der Ausbildung von einem Bundesligisten geholt, war ja letztes Jahr an von Schalke ausgeliehen an Hansa. Holstein hat ihn jetzt geholt und ja, in der zweiten Liga hat er auch schon gezeigt, dass er es drauf hat, deshalb bin ich auch einigermaßen damit zufrieden. Und Prognose, sage ich, läuft besser als in weiten Teilen des letzten Jahres. Am Ende stand ja, wie gesagt, Platz 9 ist das Optimalste, was wirklich aus der Saison rauszuholen war. Drückt natürlich auch ein bisschen, weil es war sehr eng, auch gerade bis Platz 14, 15 runter, da trennten die ganzen Mannschaften nicht viele Punkte.
Ja.
Und ich sage, es läuft auf jeden Fall besser als im letzten Jahr und ich sage wieder oberes Mittelfeld am Ende, Platz 6 bis 10.
Glaube ich auch, ja. Kann ich mir auch vorstellen, dass es besser läuft. Auch jetzt, wo ein bisschen Kontinuität drin ist, mit dem neuen Trainer. Und man hat auch am Ende der Saison gesehen, dass das Team doch irgendwie ganz gut zusammen harmoniert hat. Und ja, dadurch, dass es nicht wirklich so schmerzhafte Abgänge gab,
eigentlich nur echt Phil Neumann, der wehtat. Ja. Arslan ist noch verliehen worden an Dresden. Und was man natürlich auch noch sagen muss, uns Fiete wurde jetzt tatsächlich festgeholt, von Bayern losgeeist. Ja. Sogar für umsonst. Also, was will man denn mehr?
Kann man mal machen, ne?
Ja.
Aber wer weiß, ob der nochmal performt. Mal schauen.
Ja, ich weiß es nicht. Also, ich glaube, die Erwartungshaltung ist auch nicht so hoch an ihn. Also, in Kiel zumindest. Klar, irgendwie Fußball Deutschland denkt immer noch, Fiete ab, Jahrhunderttalent. Wann? Wann lieferst du endlich?
Ja.
Aber in Kiel hat er auch jetzt mit Benedikt Pichler und Otschi Vrid wirklich zwei Leute vor sich, die es auch echt in der letzten Saison, auch wenn sie nicht ultra häufig beide getroffen haben, echt gebracht haben. Und ich bin mit beiden richtig zufrieden. Ich glaube auch, dass beide in diesem Jahr abgehen könnten. Und also leistungsmäßig. Und
das sehen wir dann mal, ne?
Genau. Das ist meine vage Hoffnung auf jeden Fall.
Okay. Ist okay, die will ich dir nicht nehmen. Ich gehe zu einem weiteren Team, das auch einige Jahrhunderttalente in den Reihen hat in der kommenden Saison, nämlich Greuther Fürth.
Die
Boys endlich in Green, das Kleeblatt aus Bayern. Bundesliga-Absteiger, also auch hier ähnlich wie bei Bielefeld, großer Umbruch, deswegen hier auch erstmal über die Abgänge, über die ich sprechen will. Jamie Leveling, wichtiger Faktor letztes Jahr gewesen in den Spielen, wo Fürth dann mal gut war oder Tore schoss. 4 Millionen Euro hat sich Union Berlin ihn kosten lassen. Dazu kam auch gleich Paul Seguin mit, die Schaltzentrale im Mittelfeld. Vergangenes Jahr für Greuther Fürth, der war ablösefrei. Dann ist auch noch Maxi Bauer gegangen zu Augsburg, also bleibt in der Bundesliga, und Harvard Nielsen zu Hannover 96, also wirklich wichtige Jungs, die da gegangen sind. Und kompensiert wird das Ganze mit vielen jungen Talenten und einem Routinier, der vielleicht einmal kurz angesprochen, Usama Haddadi, tunesischer Nationalspieler, 30 Jahre alt und Innenverteidiger, hat Erfahrung in der Türkei, Frankreich und Saudi-Arabien sammeln können, soll wahrscheinlich da so ein bisschen die Innenverteidigung zusammenhalten und vielleicht ein bisschen Erfahrung reinbringen, weil man wirklich sagen muss, dass das Team, was Fürth hat, jung ist und hinten Gideon Jung, der vielleicht noch routiniert ist, hat sich verletzt, kann wahrscheinlich spielen. Dann hast du noch Griesbeck, der dann da wahrscheinlich spielt neben Haddadi, also so zwei alte Recken. Und da wird sich vielleicht erhofft, dass da ordentlich Beton angerührt werden kann. Neuzugänge gab es irre viele. Vielleicht einmal kurz die Talente. Amindu Sieb von Bayern München ist ja wirklich ein sehr großes Talent. Dazu auch noch Sidney Rebiger von RB Leipzig. Also die beiden sicherlich ja Jungs, die in ihrem Alter 17 und 19 bin ich mir nicht ganz so sicher, ob sie schon wirklich Einfluss haben oder der zweiten Liga gewachsen sind und wie viele Einsätze sie am Ende wirklich bekommen. Bei einem anderen Talent ist es ein bisschen anders. Ragnar Atsche kommt von Frankfurt, Stürmer, hat schon ein paar Einsätze gehabt für Frankfurt, sah da immer ganz gut aus, fand ich. Ja, schnell, torgefährlich, abschlussstark, 23 Jahre alt und glaube ich jemand, der in der zweiten Liga richtig zerstören könnte. Wird glaube ich auch direkt spielen, weil Polulu aktuell noch angeschlagen fehlt. Und ja, er glaube ich dann auch die Nase vorne hat für vor Abiyama. Also
Atsche könnte. Der war doch auch schon ausgeliehen letztes Jahr, oder?
Wer?
Atsche? War der nicht auch schon ausgeliehen an Fürth? Nee, war nicht, sehe ich gerade. Nee, kam mir irgendwie so vor. Meinung
nicht. Die hatten Jessica Gankam ausgeliehen von Hertha, der hätte sich aber direkt am Anfang der Saison verletzt. Und ich glaube, den hatten sie dann sogar gekauft, aber dann hat Hertha ihn wieder zurückgekauft. So war das, glaube ich. Luca Itta hat letztes Jahr auch schon gespielt für Fürth und wurde jetzt auch fest gekauft. Sicherlich auch jemand, der Qualitäten hat. Aber ja, natürlich auch so ein bisschen die Wundertüte, gerade mit diesen ganzen jungen und unerfahrenen Spielern. Natürlich hast du noch die alten Recken wie Branimir Gotha, und ja, Julian Green, Max Christiansen, die sicherlich gestandene Zweit- oder auch Bundesligaspieler sind. Aber ich glaube, für den direkten Wiederaufstieg reicht es nicht ganz. Deswegen sage ich bei Fürth oberes Mittelfeld, also vielleicht zwischen 7 und 3 Kräuter Fürth.
Okay, aber immer noch respektabel. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es noch weiter runter geht für Fürth. Also Fürth, würde ich sagen, vielleicht von den Absteigern auf jeden Fall die Mannschaft, die vielleicht am ehesten Probleme hat. Ich meine, so Leute wie Gotha sind natürlich für Zweitliga-Verhältnisse ja schon gut, auf jeden Fall. Aber ja vielleicht hapert es da ja. Ich meine, mit Stefan Leitl haben sie ja auch einen Architekten des Erfolgs verloren, jetzt bei Hannover. Trainer, also das könnte vielleicht
auch Wahnsinn, noch mal, ja, dieser Wechsel, ja.
Könnte vielleicht auch nochmal Ausschlag geben. Naja, sind wir mal gespannt. Spielen am ersten Spieltag gegen Holstein. Ja, wird, wird wichtig für Holstein, da direkt mal gut zu starten. Ja, und Hannover ist eigentlich eine gute Überleitung. Das ist nämlich mein letztes Team, was ich hier noch auf der Rechnung habe. Hannover, sehr viele interessante neue Leute geholt. Allen voran Derek Köhn von Willem Twee aus Holland. 500.000 Euro haben sie sich den Mann kosten lassen. Ansonsten nahezu alle großen Transfers auf jeden Fall ablösefrei. Ich glaube, sonst haben sie tatsächlich gar kein Geld mehr ausgegeben. Max Besuschkow gekommen, Phil Neumann von Holstein, Luis Schaub tatsächlich auch von Köln, Havard Nielsen oder Fabian Kunze von Bielefeld. Auch Kunze, finde ich, starke Verpflichtung. Hatte, glaube ich, auch schon in den Testspielen ganz gute Momente. Wie gesagt, alle ablösefrei gekommen. Also insgesamt sehr starke Zugänge für die zweite Bundesliga. Da hat auf jeden Fall die letzte Saison, die ja sehr, sehr schwach war, glaube ich, ihre Spuren hinterlassen. Und da haben sich die 96 Verantwortlichen geschworen, auf diesem in diesem Transferfenster nicht untätig zu sein. Und ich glaube, das ist ihnen gelungen. Am gespanntesten bin ich tatsächlich auf Derek Köhn, der ja auch schon eine ganz gute Zeit bei Bayern 2 hatte in der dritten Liga, auch in der Meistersaison vor 2 Jahren. Eine gute Rolle gespielt, hat sich, glaube ich, ganz gut weiterentwickelt in der Eredivisie in Holland. Und deshalb kann ich mir auch vorstellen, dass er bei Hannover den nächsten Schritt geht, da auf der Linksverteidigerposition hinten. Und ja, Abgänge eigentlich, die wehtun, würde ich sagen, auf den ersten Blick nur Linden Meiner zu verzeichnen. Mhm. Der ist ebenfalls ablösefrei gegangen zum 1. FC Köln. Ich denke aber, die Fülle der Neuzugänge kann das relativ gut auffangen. Und deshalb sage ich am Ende, es läuft sehr viel besser als im letzten Jahr. Nichts ist es mit dem Abstiegskampf. Oberes Mittelfeld, vielleicht geht sogar schon noch ein Ticken mehr. Ich sage jetzt aber erstmal Platz 6 bis 10.
Okay. Nee, ich sag 6 bis 2.
6 bis 2, ja.
Ja, ich glaube, Hannover liefert ab.
Ja, das kann halt echt gut sein, ja. Stefan Leitl, wie gesagt, kann, also weiß auch, wie es geht.
Leitl, gute Leute, auch Bayer hat jetzt vielleicht auch, wenn bessere Leute um ihn drum sind, ein homogeneres Konstrukt, auch irgendwie, glaube ich, die Chance, einen richtigen Leistungssprung zu machen. Also ich traue Hannover richtig viel zu.
Ja. Ja. Gut, wen hast du noch?
Das beste Team der Liga. Den Hamburger Sportverein habe ich.
Klar.
Hab ich mir zum, das Beste kommt zum Schluss. Der HSV, ja, wirklich mit stabilen Neuzugängen, um damit mal anzufangen. Mario Vuskovic und Miro Muheim konnten fest verpflichtet werden. Vuskovic, glaube ich, ja, am wichtigsten. 3 Millionen Ablöse von Hajduk Split. Letztes Jahr eine der Konstanten in der Innenverteidigung, wohl der beste, einer der besten Innenverteidiger der kompletten Liga. Extrem wichtig, den halten zu können und den, ja genau, dann nächste Saison wieder auf ihn zurückgreifen zu können. Muheim genauso, hat Tim Leibold ja fast vergessen gemacht dort, der ausgefallen ist ja fast die komplette Saison. Bin ich jetzt auch mal wirklich gespannt, wer da denn die Nase vorne hat, weil Leibold theoretisch zurück ist. Ja, mal schauen, aber Muheim hat eigentlich einen super Job gemacht letztes Jahr, deswegen wüsste ich nicht, aus welchen Gründen ihn Walter jetzt wieder verbannen sollte. Dazu kam dann noch Laszlo Benesch von Borussia Mönchengladbach, auch ein Mann, der sicherlich Qualitäten hat.
Saustark, finde ich, die Verflechtung.
Bei Borussia nie so wirklich über den Status eines Rotationsspielers hinweggekommen. Bei Holstein damals in der einen Rückrunde eine gute Rolle gespielt, auch ein paar Tore geschossen. Ja. Aber sicherlich einer, der von seinen Anlagen her auch gut wirken kann in der zweiten Liga. Glaube, dass er eigentlich so gedacht war als Kittel-Ersatz. Aber Kittel war ja schon in den Vereinigten Staaten beim Medizincheck bei DC United, ist da dann aber durchgefallen und jetzt hat der HSV Benesch und Kittel. Also bin ich mal gespannt, wie das irgendwie aufgeteilt wird, weil ähnlich wie Nürnberg finde ich auch, dass der HSV einen extrem tiefen Kader hat. Es wurde auch noch Philipp Bilbia verpflichtet von Ingolstadt, ja auch so einer der wenig guten Spieler letzte Saison für die Schanzer. Also der auch sicherlich jemand, dem man eigentlich Spielzeit geben muss mit seinen 22 Jahren, damit er sich entwickelt. Und ich bin wirklich mal gespannt, wie das so geregelt wird mit den Einsätzen. Abgänge, muss man sagen, vielleicht die schmerzhaftesten, Joscha Wangoman und Farid Alidou. Bei Wangoman ist es aber auch so eine Sache, der kam vergangene Saison erst am 24. Spieltag zurück, weil er einen Sehnenriss hatte vorher. Und ja, hat dann noch gespielt und war auch in Ordnung. Aber du hast halt auch vorher schon gesehen, dass der HSV auch ohne ihn gut zurechtkommt. Also ist jetzt nicht unbedingt relevant fürs Spiel. Und bei Alidou eigentlich genauso. Der hat am Beginn der Saison sehr gut gespielt, am Ende aber auch nur noch Kurzeinsätze. Vor allem bei diesem Hammer-Run mit den ganzen Siegen in Folge, die es gab, war Alidou jetzt auch keiner mehr, der zum Stammpersonal gehörte. Also auch ihn wird man gut kompensieren können. Und dann natürlich Rotationsspieler wie Jamra, Winsheimer und Kinzombi vielleicht eh nicht so wichtig. Also der HSV wichtige Spieler gehalten, gute Verstärkung geholt, also gerade wenn es dann irgendwie auf die finalen Strecken der Saison geht, kann man sich, glaube ich, da auch gut mal auf die Bankspieler verlassen, weil die wirklich Qualität mitbringen und deshalb HSV für mich ganz klar dieses Mal Aufstiegskandidat Platz 1 bis 3.
Platz 1 bis 1.
Ja. 1 bis 3,
Ja, also Was soll man da noch sagen? Klar, HSV mit Abstand den besten Kader der Liga, sehr breiten Kader, Königsdörfer auch noch für die Außen geholt. Also man kann jetzt auf jeden Fall auch so Leute wie Bakary Yatta mal auf die Bank setzen. Der hat ja letztes Jahr häufig gespielt und musste irgendwie auch spielen, weil es da wenig brauchbare Alternativen gab. Und gerade zum Beispiel in der Relegation hat man gesehen, dass er halt nicht auf der Höhe ist, wenn es gegen gute Gegner geht. Und insgesamt noch stärker der Kader als im letzten Jahr. Letztes Jahr gab es die große Konkurrenz in der Liga mit Werder und Schalke. Die ist jetzt auch weg, also aufgestiegen. Ja, es gibt eigentlich wieder wenig logische Gründe, die gegen den HSV sprechen. Aber wir haben schon häufig gesagt, wenn sie es jetzt nicht machen, wann dann? Ja. Wenn sie es jetzt nicht machen, dann machen sie es nie mehr. Ja, also dieses Mal ist es mal wieder so. Dieses Jahr wirklich. Ja, Also wenn sie es wieder nicht packen aufzusteigen, dann weiß ich auch nicht mehr.
Was sagt dein Mitbewohner, lieber Grüße an Niff an dieser Stelle, der ist ja HSV-Fan, eigentlich immer traditionell pessimistisch,
schon
geredet, was sagt er dieses Jahr?
Ja, der sagt natürlich auch, hat nichts zu bedeuten, wie oft hatte man das schon, im ersten Jahr hatten sie auch den Überkader und haben nichts draus gemacht. Ja klar, man hatte jetzt halt eigentlich jede denkbare Situation schon. Letztes Jahr waren sie eher der Underdog in dieser großen Liga oder mit großen Namen gespickten Liga. Sie waren schon der haushohe Favorit. Jetzt sind sie es wieder. Bin sehr gespannt, aber es spricht mal wieder sehr viel für den HSV. Und was auch ein Fakt ist, den es vielleicht im letzten Jahr oder in den letzten Jahren nicht gab, Tim Walter ist geblieben. Sie sind knapp am erhofften Aufstieg vorbei geschlittert, so knapp wie noch nie, erst in der Relegation. Machen aber trotzdem weiter mit Konstanz und haben wichtige Leute wie Glatzel halten können, haben eben Tim Walter behalten. Und das spricht vielleicht doch dafür, dass sie in diesem Jahr mal reif sind, nach unzähligen Anläufen.
Da sind wir uns einig. Wir drücken die Daumen, nur nicht am zweiten Spieltag, aber sonst den Rest der Saison schon.
Gut.
Ich bin heiß. Ich hab Bock. Ich hab Bock auf Deutschland. Ich hab Bock auf guten Stadionfußball, auf geile Stimmung. Das ist wirklich so ein bisschen das, was mir hier gefehlt hat. Also deswegen, es dürstet mich nach dem irren Unterhaus. Wahnsinn, 1:24, Gott sei Dank, wir haben am Anfang noch wirklich ernsthaft überlegt, ob wir zweite und dritte Liga gemeinsam machen, aber ich glaube dann doch, dass es eine gute Idee war, das zu splitten. Die Drittliga-Preview gibt es dann kommende Woche, denke ich mal. Das nächste Mal wieder im selben Land, wenn wir aufnehmen, bin ich wahrscheinlich noch abartig verjetlaggt. Aber selbstverständlich wird mich das nicht daran hindern, zum Mikrofon zu greifen und mit dir eine neue Folge aufzunehmen.
Ja, das freut mich. Vielleicht noch einmal kurz, was uns am ersten Spieltag erwartet. Natürlich am Freitag haben wir gesagt, das Eröffnungsspiel der Liga Kaiserslautern gegen Hannover.
Der Blockbuster.
Sind schon mal zwei große Namen. Dürfte attraktiv sein, da einzuschalten. Am Samstag hat man mit St. Pauli gegen Nürnberg auch schon mal eine Paarung, die im letzten Jahr auch ziemlich viel Brisanz mit sich brachte. Ich glaube, bei dem Spiel an gleicher Stelle, St. Pauli gegen Nürnberg, da haben es beide so ein bisschen verkackt am Ende, weil sie, glaube ich, nur unentschieden gespielt haben und beide brauchten einen Sieg. Was haben wir sonst noch anzubieten?
Hansa-Spiel gegen Heidenheim, das weiß ich. Das ist auch ein ganz nettes Spiel eigentlich.
Am Sonntag, genau.
Richtig, genau.
Und ja, ich würde sagen, das sind auch schon so die ansprechendsten Partien gewesen. Darüber und vieles mehr werden wir nächste Woche sprechen, nebst Drittliga-Preview. Und dann haben wir Bock, wenn ihr wieder einschaltet.
Ja, danke an alle die auch diese Saison wieder dabei sind und natürlich auch willkommen an alle neueren HörerInnen. Wir lieben euch und danken euch und haben auch nach zwei Jahren Irren aus Unterhaus weiter Bock, das hier auf die Beine zu stellen und danken für jede positive Spotify-Bewertung oder jede Message an uns von euch und damit würde ich sagen, Klappe zu, Affe tot, wir hören uns, wenn der Ball das erste Mal gerollt ist. Ciao, ciao.